ARD.
Draußen wird es grau und nass. Der Herbst ist da, könnte man sagen. Und wo bleiben die Reformen? Die Regierung hat ja welche angekündigt. Hier ist Berlin Code. Es gibt eine Menge zu erklären und zu entschlüsseln. Diese Woche war mal wieder Koalitionsausschuss. Da denken ja immer gleich alle an Krise, weil uns die Ampel ja so geprägt hat. Aber die neue Regierung will es besser machen und hatte mal gesagt, nee, das ist nur noch ein Routinetermin. Dass das nicht so richtig gelingt, sieht man auch daran, dass die Regierungsmitglieder bis tief in der Nacht zusammengesessen haben, um am Morgen müde vor die Kameras zu treten.
Das war eine insgesamt wirklich sehr gute Arbeitsatmosphäre,
sagt der Bundeskanzler. Aber stimmt das? Bei mir sind Kerstin Palzer und Moritz Rötle. Die kennen sich besonders gut bei Union und SPD aus. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Ja, was sagt ihr? Sagt der Kanzler hier die Wahrheit? Ist die Stimmung in der Koalition wirklich so gut?
Nein, das ist sie nicht. Also
hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gewettet. Erzähl, warum?
Na, weil der Kanzler wahrscheinlich vor seiner Wahl und vor seinen ersten 150 Tagen den Mund zu voll genommen hat. Also er hat angekündigt, dass wir im Sommer schon spürbare Veränderungen merken. Dann hat er den Herbst der Reformen angekündigt. Jetzt ist ganz offensichtlich Herbst, und dass sich etwas spürbar verbessert hat, glaube ich, das würde keiner sagen. Und der Herbst der Reformen, der stockt halt auch. Und er kriegt massiv Druck von seiner eigenen Fraktion. Und insofern gibt er diesen Druck an die Koalition weiter. Und das große Glück zwischen SPD und CDU, das sehe ich auf gar keinen Fall.
Moritz, was sagst du?
Also ich glaube, die SPD ist relativ zufrieden mit dem, was bei dieser Koalition inhaltlich rauskommt. Und auch bei diesem Koalitionsausschuss. Die sind sehr zufrieden mit dieser Änderung beim Bürgergeld. Das finden sie gut. Das haben sie auch vorher gesagt, dass es genau in die Richtung gehen soll. Wo sie sehr unzufrieden sind und wo die Stimmung sehr schlecht ist, ist der Stil in der Koalition. Sie sind sehr unzufrieden damit, dass sie nicht das Gefühl haben, dass man auf Augenhöhe verhandelt. Sie fühlen sich als der kleinere Partner nicht wertgeschätzt, unter Druck gesetzt, erpresst, schlecht behandelt. Das kann man exemplarisch sehen daran, dass am Mittwochabend, als dieser Koalitionsausschuss begann, gab es dann plötzlich einen Bildartikel auf bild.de, wo gedroht wurde von Unionsseiten, dass man diesen Koalitionsausschuss auch platzen lassen könne. Und dieser Bildartikel platzte natürlich dann auch in diese Verhandlungen rein, und dann war die Stimmung plötzlich also wirklich am Boden. Dann wurde ziemlich viel hinterfragt. Lars Klingbeil hat dann offenbar gesagt, naja, was wollt ihr denn eigentlich? Also was ist denn eure Alternative, wenn ihr das hier jetzt platzen lassen wollt? Wo geht ihr denn dann hin, wenn ihr nicht mehr mit uns das machen wollt? Und das hat dazu geführt, dass die Stimmung wirklich nicht gut war in dieser Runde. Man hat zwar konzentriert dann offenbar die Themen abgearbeitet, aber alles sehr, sehr ohne wirklich Zuneigung und Sympathie für den anderen. Und das ist natürlich ein Problem für so eine Koalition, weil man so die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich nicht weitermachen kann.
Lass uns da mal tiefer einsteigen, weil du bist ja dann an so einem Abend, musst dir halt die halbe Nacht um die Ohren schlagen. Du stehst dann vor dem Kanzleramt und versuchst rauszufinden, wie die Stimmung ist. Wie machst du das? Wie gehst du da vor, wenn du da sozusagen der Korrespondent bist für die Nacht, der berichten muss?
Das ist absolutes Teamwork. Das kann ich nicht alleine schaffen. Also wir haben natürlich viele Menschen hier im Hauptstadtstudio, die Kontakte zu Politikerinnen und Politikern haben, und dann nutzen alle ihre Quellen, schreiben die an, versuchen zu telefonieren, und dann trägt man intern zusammen, was alle so erfahren haben. Und das, was ich dann im Fernsehen erzähle, ich habe dann am Mittwochabend in Tagesthemen darüber geschaltet, das ist dann quasi die Essenz aus allem, was so eingelaufen ist. Also das weiß ich nicht alles selber. Da habe ich Kolleginnen und Kollegen, die mir helfen, dann in dem Fall. Und wenn ich nicht schalte, dann schreibe ich Kerstin meine Erkenntnisse, und sie kann schalten und kann das dann erzählen. Das war aber am Mittwoch relativ schwierig. Sie waren sehr verschlossen. Man hat natürlich im Vorfeld so ein bisschen Erwartungshaltungen mitbekommen und gesagt bekommen. Aber während des Ausschusses gab es eigentlich keine richtigen Infos. Man kriegt dann immer gesagt, was es zu essen gibt. Das ist so ganz der Klassiker. Das kann man dann erzählen. Das ist,
kann man anhand des Essens ablesen, ob die Stimmung gut ist oder nicht.
Es gab Rouladen und es gab keinen Alkohol. Also das wurde auch betont. Also es war eben wirklich dieses Narrativ, wir sitzen hier wirklich zusammen und arbeiten. Und was sie dann im Nachhinein ja erzählt haben, wie gut sie zusammengearbeitet haben, da würde ich schon auch ein Fragezeichen dahinter setzen.
Genau, und das dann, also was ich jetzt danach erzählt habe, dass die Stimmung schlecht war und sowas, das kriegt man danach in so Debriefings. Also man fragt dann Personen, die dabei waren, man fragt die Sprecher, deren.
Okay, also auch von Parteimitgliedern, die dann auch vor Ort dabei waren.
Versucht man natürlich da mit denen zu reden und gesagt zu bekommen, wie war es denn? Und dann muss man das wieder abgleichen. Dann muss man auch mit mehreren Quellen reden, dann muss man auch die beiden Seiten abgleichen. Dann muss Kerstin mit Unionsleuten sprechen, ich spreche mit SPD-Leuten, dann setzen wir uns zusammen und schauen mal, was denn davon so Überschneidungen sind.
Einmal noch mal ganz kurz bei der SPD bleiben. Das heißt, hast du das Gefühl, dass die SPD denkt, ja, okay, wir sind jetzt sozusagen hier die kleinere Partei. Auf der anderen Seite könnten sie ja auch das Selbstbewusstsein haben und sagen, aber ohne uns läuft es nicht. Wieso werden die quasi so mitgeschliffen?
Da gibt es auch Kritik, vor allem an dem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Da gibt es Stimmen in der Partei, die sagen, Lars Klingbeil, wenn der nach diesem Vizekanzleramt greift und gleichzeitig nach dem Parteivorsitz greift, dann muss er auch von vorne wegführen. Und dann kann er nicht mehr nur quasi reaktiv führen und sich von der Union anhören, was die wollen und darauf nur reagieren, sondern dann muss er auch mal auf den Tisch hauen vielleicht sogar. Wenn so ein Bildartikel kommt, der ein wirklich unfreundlicher Akt ist, der die Stimmung total runterzieht, wo da drin steht, die Union überlegt, ob sie das platzen lässt, dann gibt es Leute, die sagen, naja, dann muss er aber sagen, dann muss er sagen, Leute, hier, da ist der Bildartikel, Entschuldigung, das ist ein sehr unfreundlicher Akt und wenn ihr jetzt hier platzen lassen wollt, dann machen wir das jetzt einfach mal. Dann könnt ihr mal gucken, wer eure Partner sind und wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst hier so drohen, dann gehen wir jetzt mal auseinander und dann könnt ihr euch nochmal beruhigen und dann könnt ihr euch nochmal melden bei uns.
Und gleichzeitig ist es in der Union eben auch alles nicht Friede vor der Eierkuchen. Genau, also, das wäre meine Frage. Du hast die ja jetzt beobachtet. Würdest du denn sagen, Merz hat die Union im Griff?
Also im Griff ist vielleicht ein schwieriger Begriff, aber es ist auf jeden Fall echt schwierig, auch in der Unionsfraktion. Und wir hatten diese Woche eine Fraktionssitzung, wo es wirklich zu einer heftigen Debatte kam innerhalb der Fraktion und wo letztendlich auch eine Warnung an die Fraktionsleitung ausgesprochen worden ist, weil, und das kann ich auch nachvollziehen, die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen natürlich massiv Druck bekommen. Da ist es eben natürlich nicht das, was Moritz gerade erzählt hat, sondern die Unionsabgeordneten, die werden in ihren Wahlkreisen aufgefordert, jetzt zieht das doch endlich mal durch, nun macht doch endlich mal die Reform und jetzt eiert doch nicht mehr mit den Sozialdemokraten rum, sondern setzt um, was unsere Linie ist. Das ist die Forderung. Und da hat sich zum Beispiel auch
was
so...
Was war denn das Thema? Warum ist das so hochgekocht?
Naja, weil zum Beispiel die Wirtschaftsunternehmen im ganzen Land eben diese Veränderungen nicht so spüren, wie der Kanzler es vorher versprochen hatte. Da hat er einfach zu fett aufgetragen. Jetzt sagen die Wirtschaftsunternehmen in den Wahlkreisen, ja, aber das wird nicht entsprechend umgesetzt. Im Gegenteil, jetzt redet ihr sogar noch darüber, dass es eventuell in einigen Bereichen des Gleichstellungsgesetzes, da geht es darum, dass Unternehmen behindertengerechter umbauen müssen. Das würde die Unternehmen natürlich nochmal auch belasten. Und da sagen die Unternehmen, das geht nicht. Das sagen sie den Abgeordneten. Und die Abgeordneten in der Fraktion sagen dem Kanzler und der Fraktionsleitung, Jens Spahn in persona, ey, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht den Sozialdemokraten hier ständig entgegenkommen. Wir müssen jetzt mal liefern. So ist die Position. Und da treten Personen wie Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionschef, der eben auch im Wirtschaftsbereich sehr aktiv ist, oder jemand wie Gitta Connemann, die sehr einflussreiche Präsidentin der Mittelstandsorganisation. Also die treten da schon auf und machen ihren Unionsleuten echt Druck. Und dann sehen wir so eine Situation wie bei den Koalitionsgesprächen und dann braucht es eben 8,5 oder 9 Stunden, bis man das alles zusammenbekommt. Das ist schon schwierig. Und dass die Union findet, sie müsste auf diese 14% SPD achten. Da sind einige nicht dieser Meinung, das kann man schon sagen.
Und gleichzeitig muss doch aber auch in den Hinterköpfen stecken, wir wissen ja, wie es bei der Ampel war und so wollen wir ja auf gar keinen Fall enden. Ne? Also das ist, glaube ich, schwebt doch auch irgendwie wie so eine Wolke darüber, dass man weiß, wenn wir uns jetzt hier nicht zusammenraffen, dann werden wir abgewatscht und dann war es das auch mit der Großen Koalition.
Ich glaube, das, was Kerstin beschreibt, ist natürlich ein großes Problem für diese Koalition, weil es nämlich einen Fakt beschreibt und der ist, dass diese Unionsfraktion kein Vertrauen in ihren Kanzler hat. Sie hat nicht das Vertrauen, dass er in ihrem Sinne richtig verhandelt, sondern sie sagt, wir müssen dem Druck machen, wir müssen dafür sorgen, dass der in unserem Sinne handelt. Und das sorgt dann dafür, dass er noch nicht mal quasi seinen engsten Kreis um sich herum hinter sich hat. Es gab die Situation im Koalitionsausschuss, dass es am Mittwochmittag ungefähr ein Treffen zwischen Kanzler Merz und Arbeitsministerin Baas gab, wo über die Grundsicherung gesprochen wird, über die Reform des Bürgergeldes. Und es war so, dass zwischendurch es dann auch aus Kreisen Union und SPD hieß, naja, die könnten sich schon einigen. Die waren relativ weit, haben dann aber beschlossen, weil sie so weit sind, wollen sie das jetzt erstmal noch vom Arbeitsministerium prüfen lassen, das in einen Gesetzentwurf gießen lassen, nochmal Experten drüber gucken lassen, nochmal auch mit der CSU, die nicht dabei war, sprechen und dann Ende der Woche oder Anfang der kommenden Woche das veröffentlichen. Und haben dann gesagt, deswegen sprechen wir heute im Koalitionsausschuss darüber nicht. Das war also die Verabredung zwischen Kanzler und Arbeitsministerin. Dann kam es aber so im Koalitionsausschuss, dass Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, diesen Punkt doch aufgerufen hat. Und dann hat Bärbel Baas offenbar gesagt, wir haben aber ja vereinbart mit dem Kanzler, dass wir darüber nicht reden und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt auch nicht machen. Aus Sicht der SPD ist der Kanzler umgekippt und hat gesagt, naja, wenn jetzt hier Interesse besteht, dass wir darüber reden, dann sollten wir auch darüber reden. Und so kam es, dass quasi diese Einigung, die es eigentlich in den Grundzügen auch schon gab vorher, dann schon früher herauskam mit dem Ergebnis, dass wir jetzt so ein Ergebnispapier haben, aber den Gesetzentwurf noch nicht. Der muss jetzt noch geschrieben werden. Und für die SPD ist es halt ein Zeichen, dass er weder bei der Fraktion noch bei seinen engen Leuten, Frey, Spahn, der Fraktionschef, ein Vertrauensverhältnis hat und die quasi einen sehr großen Einfluss auf ihn haben. Und die SPD sagt natürlich jetzt, wir können uns auf das Wort des Kanzlers nicht mehr verlassen. Wir machen mit dem Vereinbarungen und die halten noch nicht mal 3 Stunden. Und dann hat die Fraktion ihn schon wieder umgestimmt und dann stehen wir doof da. Und das ist ein sehr großes Problem, weil dieser Vertrauensverlust in einer Koalition in den engsten Kreisen, in den High-Level-Kreisen, Kanzler, Vizekanzler, Bundesarbeitsministerin, SPD-Chefin, wenn da kein Vertrauen herrscht, wie soll so eine Koalition denn funktionieren? Wie sollen die sich denn auf schwierige Kompromisse einigen, wenn jeder weiß, naja, wir können jetzt einen Kompromiss machen, aber wir laufen Gefahr, dass der morgen schon nicht mehr gilt. Und das ist übrigens etwas, was auch in der Ampel am Ende so war. Auch da wurden Kompromisse auf einem hohen Level gemacht. Kanzler, Vizekanzler Habeck, auch mit Lindner konnte man das machen. Und dann ging das in die Fraktionen und dann war es kaputt. Und diese Effekte, diese Mechanismen sehen wir jetzt auch schon wieder bei Schwarz-Rot. Und diese Koalition ist ja jetzt gerade mal ein halbes Jahr alt. Bei der Ampel kam das sehr viel später.
Dazu kommt vielleicht noch, dass Merz ja dann auch innerhalb der CDU ankündigt, dieses große Thema Bürgergeld, Grundsicherung, das zieht er sich jetzt auf seinen Tisch, das ist jetzt Chefsache und das würde er nicht irgendeine Ministerin machen lassen. Und das sind natürlich Töne, die in der SPD natürlich auch wirklich, also da wird hier von toxischer Männlichkeit und so geredet, das kommt natürlich auch nicht gut an. Und das, glaube ich, muss man sich dann schon auch so vorstellen, wie in so einem ganz normalen Arbeitsteam. Ja, die entscheiden da gerade über die Bundesrepublik Deutschland, aber letztendlich sitzen da Menschen. Und wenn die, da hat Moritz völlig recht, wenn die eben nicht mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn Bärbel Baas das Gefühl hat, hier kommen jetzt hier die Macker und wollen alles machen. Das ist aber mein Ressort, das ist meine Zuständigkeit. Da bin ich diejenige, die dann letztendlich den Gesetzesentwurf formuliert. Dann haben wir tatsächlich alle ein Problem.
Wobei man da auch sagen muss, Bärbel Baas ist eigentlich gar nicht der Typ, die sich davon beeinflussen lässt. Der ist eigentlich egal, wenn irgendwelche Macker kommen. Da ist sie stark genug, sie war Bundestagspräsidentin, sie hat ganz viel erreicht, sie hat sich hochgearbeitet. Also Bärbel Baas ist eine Frau mit großem Selbstvertrauen, aber gar nicht so großem Drang, nach außen zu wirken. Also das macht sie natürlich auch sehr interessant für die SPD, eben weil sie diese Charakterzüge hat. Aber trotzdem ist der Vertrauensverlust da und der Vertrauensverlust ist ein großes Problem, weil das hat auch gar nicht so viel mit Mackersein zu tun, sondern man muss Vertrauen haben, um eben zusammenarbeiten zu können.
Das ist eigentlich eine ganz gute Hinleitung. Schade, dass wir nur ein Podcast sind, denn sonst gäbe es ein schönes Video zu zeigen. Da hat ein Kameramann vom ZDF Markus Söder eingefangen, der auch in dieser Runde sitzt und man sieht, wie Söder ziemlich wild diskutiert. Was war da los? Ist der dem Kanzler auch in den Rücken gefallen?
Ja, dem Kanzler nicht in den Rücken gefallen, da ging es halt einfach, also wahrscheinlich ging es da um das Verbrenner aus, also dass wir eben nicht mehr 2035 mit Verbrennerautos fahren sollen, dürfen, also keine neuen zugelassen werden. Das ist natürlich für Markus Söder ein ganz wichtiger Punkt, weil er BMW in seinem Bundesland hat und darüber hat Herr Söder sich erzürnt. Es ist kein Geheimnis im politischen Berlin, dass Söder auch in diesem Gremium tatsächlich eine sehr, sagen wir mal, leidenschaftliche Rolle eingenommen hat in dieser Nacht. Und Das hat man auf diesen Bildern gesehen. Ich finde, es zeigt, dass es eben nicht so ein ruhiges Arbeitsessen war, ein Arbeitstreffen war, wie es dann Merz am nächsten Morgen gesagt hat.
Ja.
Also sie versuchen jetzt auch, gerade eben, ich komme gerade aus dem Bundestag, da hat Jens Spahn und Alexander Hoffmann, der Chef der Landesgruppe der CSU und der Fraktionschef der CDU, die haben auch so gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Also jetzt erzählen irgendwie alle, nee, ist alles ganz toll, wir sind super geeint. Und wir hören aber, Moritz und ich, aus unseren Quellen, die zum Teil einfach Abgeordnete sind, nein, so ist das nicht. Hier ist schon ganz schön Dampf im Kessel. Und dieses nach außen hin, es war alles toll und es war alles prima, die hätten doch jetzt mal ganz im Ernst, kann sich doch eigentlich jeder auch ausrechnen, die brauchen doch nicht 8,5 Stunden für etwas, was Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Also würdet ihr sagen, das ist jetzt schon wieder Alarmstufe, na rot vielleicht noch nicht.
Nee, aber, rot ist es nicht.
Aber geht in die Richtung?
Also
die müssen sich zusammenreißen, weil ansonsten haben wir wieder genau das Gleiche wie mit der Ampel.
Also ich habe mit Leuten in der Union geredet und habe die gefragt, ihr könnt es doch jetzt nicht allen Ernstes knallen lassen mit der SPD. Ihr habt doch gar keine Alternative. Und dann wurde mir gesagt, naja, die Grünen sind ja auch noch da.
Ja, aber die Grünen reichen nicht zur Mehrheit, das muss man sagen.
Ja, aber allein, dass das wissen die ja auch, aber allein, dass es solche Gedanken gibt und dass die geäußert werden, finde ich, ist schon eine Alarmstufe, die ich besorgniserregend finde oder zumindest bemerkenswert.
Also ich glaube, dass es im Moment noch nicht so ist, dass da irgendjemand so eine Koalition in Frage stellt. Mhm. Auf beiden Seiten glaube ich nicht. Was aber in der SPD als problematisch angesehen wird, ist diese, ich nenne das mal, innerkoalitionäre Opposition, die es da gibt. Also wir haben bei jedem Thema, worauf sich auf hoher Ebene zwischen Merz und Klingbeil oder Merz und Baas geeinigt wird, gibt es dann oft Störfeuer aus der eigenen Reihe, also Friendly Fire. Und es wird angeschossen und dann wird in der Fraktion, im Bundestag werden Gesetzentwürfe, die schon im Kabinett waren, dann nochmal zurückgezogen und dann lässt man die nochmal warten und dann dauert das alles, wird das verzögert und dann werden sie schlecht geredet. Und das ist etwas, was auch für die Koalition nicht gut ist. Und das hört man in der SPD-Fraktion, dass sie sich das angucken und damit nicht so richtig umgehen können, so ein vages Gefühl haben, dass sie sich das nicht lange bieten lassen können. Sie wissen aber auch nicht, was die Alternative ist, weil sie natürlich wissen, dass sie diese Koalition nicht platzen lassen können, weil es gibt keine andere demokratische Mehrheit im Bundestag, die eine Alternative dafür wäre. Aber die Gefühle, und es geht eben bei menschlichen Interaktionen ganz viel auch um Fühlen und um Gefühle und um wertgeschätzt werden und um auf Augenhöhe diskutieren können, die sind nicht gut.
Und was glaubst du, wer kann sowas denn eher einfangen? Also eigentlich ist das ja die Aufgabe, müsste das ja die Aufgabe von Lars Klingbeil sein, zu sagen, so pass mal auf, so geht es nicht weiter. Wird ihm das zugetraut oder ist es dann vielleicht am Ende eher eine, ich sag mal in Anführungszeichen, gelassenere Bärbel Baas?
Also Lars Klingbeil ist natürlich angeschossen in der SPD. Mhm. Wir erinnern uns an den Parteitag im Sommer, wo er mit einem sehr schlechten Ergebnis zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist und Bärbel Baas gleichzeitig mit über 90% gewählt wurde. Also Lars Klingbeil ist in der Partei angeschossen. Er hat auch nicht den vollen Rückhalt. Er ist gleichzeitig aber auch alternativlos. Es gibt keinen, wo man jetzt gerade sagt, das ist der Bessere. Also sie erkennen ihn an, aber an einigen Stellen wird er nicht als das eingeschätzt, was er gerne wäre, nämlich ein starker Parteichef. Aber noch steht die SPD-Fraktion hinter dem, was Klingbeil und Baas machen. Ich glaube, das Problem ist da tatsächlich eher, dass die Unionsfraktion mit dem Kanzler so ein bisschen Rollercoaster spielt. Mhm. Und da müsste eigentlich Spahn reingehen,
genau,
und das regeln. Nun kann man davon ausgehen, dass Spahn das auch macht. Aber es kann natürlich auch sein, und das wird auch in der SPD-Fraktion vermutet, dass Spahn auch noch andere Interessen hat, als den Kanzler zu schützen.
Richtig. Also Jens Spahn, das weiß ich, hat auch von einigen Leuten in der Fraktion tatsächlich ganz explizit die Warnung ausgesprochen bekommen, vergiss uns mal nicht, Jens. Also der kriegt schon auch Feuer. Und wie gut oder besser wie schlecht das klappt, haben wir ja bei der Richterwahl gesehen, wo Jens Spahn ganz eindeutig nicht die Stimmung in seiner Fraktion richtig eingeschätzt hat. Und dann hat das nicht funktioniert mit der Richterinnenwahl. Also der steht da momentan unter großem Druck. Er muss nach außen hin zeigen, wir kriegen das mit den Sozen zusammen hin. So, auch wenn wir das vielleicht nicht so toll finden, aber es ist eben, wie Moritz ja sagte, alternativlos. Mhm. Und gleichzeitig hat Jens Spahn natürlich jetzt auch nicht das unbedingte Interesse, dass Friedrich Merz für immer und ewig der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bleibt, weil das wäre auch für ihn ein interessanter Job. Aber das sind Sachen, die sind jetzt nicht auf der Tagesordnung. Das möchte ich schon betonen. Also momentan habe ich schon das Gefühl, Jens Spahn versucht, nach außen zu performen und nach außen so zu tun, als würde die Fraktion komplett hinter dem Kanzler stehen. Wir wissen aber, so ist es nicht.
Lass uns nochmal auf das Thema Bürgergeld kommen. Da war es ja so, dass der CDU war das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die SPD fand eigentlich ja, dass der Name auch super war. Das fand die Union jetzt nicht so. Und das gibt es ja so in der Form jetzt eigentlich nicht mehr. Wir hören uns dazu mal Bärbel Baas an, die SPD-Chefin und Arbeitsministerin.
Wer nicht mitmacht, wird es schwer haben. Wir verschärfen die Sanktionen bis an die Grenze dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist.
Puh, das einmal bitte erklären. Für alle, die nicht dabei waren.
Naja, es geht tatsächlich darum, dass Sanktionen mehr und schneller und umfassender möglich sein sollen, wenn man Bürgergeld bekommt. Das Ganze heißt jetzt Grundsicherung. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Entscheidende, also wie man das nennt. Aber das war der Union natürlich wichtig, dass das neue Projekt jetzt auch einen neuen Namen bekommt. So, der Punkt ist, dass wenn man, also man kriegt einen Termin, man muss da dann zum Amt hin. Und wenn man den verstreicht, kriegt man sofort einen zweiten Termin. Und wenn man den dann nicht einhält, also diesen zweiten Termin, dann kann das Bürgergeld, was jetzt Grundsicherung heißen soll, um 30% gekürzt werden. Und wenn man einen dritten Termin nicht wahrnimmt, dann um 100%. Und danach, wenn man danach dann auch nicht nochmal kommt, dann kann sogar die Miete eingestellt werden, die ja auch der Staat bezahlt. Und das ist quasi das Neue. Also es ist schon härter. Das ist aber etwas, was, das muss man ganz klar sagen, aus Unionssicht, das unterstützen 86% nach Umfragen der deutschen Bevölkerung. Also die allermeisten Menschen in Deutschland haben sich das so gewünscht. Insofern fühlt die Union sich da jetzt gerade sehr, sehr sicher und ist froh, dass sie das jetzt so geregelt hat.
Da habe ich zwei Fragen zu, weil eigentlich war das ja die Erfindung von der SPD. Wie fühlt sich das für die an? Fühlen die sich jetzt irgendwie als Loser?
Eigentlich sogar im Gegenteil. Sie finden das gut. Ja, klingt komisch. Also in der SPD ist die Erkenntnis gereift, dass die 16% bei der Bundestagswahl zwar zum großen Teil auch am Kanzlerkandidaten hingen, aber dass es natürlich auch noch weitere Dinge gab, die da eine Rolle gespielt haben. Und da wird unter anderem als wichtiger Punkt eben das Bürgergeld gehandelt, weil sie sagen, unsere Klientel, unsere SPD-Klientel, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer haben ein Störgefühl, haben ein Gerechtigkeitsstörgefühl bei dieser Sache, die sagen, wir gehen jeden Tag hart arbeiten, kloppen hier rein und es gibt Menschen, die sich auf die faule Haut legen und eben überhaupt nicht arbeiten wollen und das können, weil sie eben quasi so ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen oder es zumindest als bedingungsloses Grundeinkommen wahrnehmen. Und die SPD hat eben erkannt, dass in ihrer Klientel, in ihrer Wählerklientel dieses Gefühl vorherrscht und deswegen konnte man der Union da auch relativ weit entgegenkommen. Es ist ja auch so, in der SPD regt sich auch gerade kaum Widerstand. Es gibt auf dem linken Flügel ein bisschen Widerstand, es gibt bei den Jusos ein bisschen Widerstand. Das wird aber auch so ein bisschen als Folklore abgetan. Die sagen alle, naja, die Jusos, natürlich müssen die dagegen sein. Die sind halt ganz links und wer als junger Mensch nicht ganz links ist, so ist es in der SPD, der ist auch ein bisschen komisch. Aber es gibt keinen großen Widerstand. Auch in der Fraktion gab es heute ein bisschen Grummeln und es gibt Detailfragen, ob man nicht noch dann das mit sogenannter aufsuchender Sozialarbeit kombinieren muss, dass man nochmal klärt, wenn jemand dreimal irgendwie so einen Brief nicht geöffnet hat, ob man nochmal hingeht und guckt, ob derjenige nicht irgendeinen Grund hat, warum das so ist. Ob der vielleicht wirklich Probleme hat. Also das will man im Gesetzgebungsprozess noch einbeziehen. Aber es gibt ansonsten kein großes Grummeln. Und dann könnte man auch auf den Gedanken kommen, auch als Union, naja, wenn ich so eine Bürgergeldreform mache und unbedingt das richtig hart anders machen will und ich habe dann auf der anderen Seite eine SPD, die gar nicht so sehr grummelt, dann habe ich vielleicht gar nicht so gut verhandelt. Dann haben die Sozialdemokraten vielleicht sogar eigentlich das bessere Verhandlungsergebnis gehabt, weil eine Bürgergeldreform, die der SPD nicht wehtut, da wäre für die Union wahrscheinlich noch mehr drin gewesen.
Ach, hi. Ja, und die andere Frage ist ja, weil Friedrich Merz ja immer davon gesprochen hat, wenn das Bürgergeld abgeschafft wird, dann sparen wir Milliarden. Ist es denn jetzt.
Nee, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und das weiß Friedrich Merz mittlerweile auch. Ne? Ja. Also er hat ja wirklich von zweistelligen Milliardenhöhe geredet. Das wird es nicht. Also im besten Fall redet man mittlerweile von 3 Milliarden. Und es gibt auch Berechnungen, dass es nur ein dreistelliger Millionenbetrag ist, der gespart werden kann. Allerdings, und das ist eben diese Signalwirkung, die man jetzt hat. Also es geht nicht nur darum, wie konkret man Geld einspart, sondern es geht tatsächlich auch darum, wir bestrafen jetzt die, die sich in der sozialen Hängematte ausruhen. Und dieses Ungerechtigkeitsgefühl, von dem Moritz gerade gesprochen hat, das wollte man anpacken. Und wenn man tatsächlich Menschen aus dem Bürgergeld in ein Arbeitsverhältnis bringt, dann kann man sagen, wenn man das bei 100.000 schafft, dann würde das 1 Milliarde einsparen. Das ist so die Faustregel. Das ist also jetzt schon auch wichtig. Ich denke aber, es ist vor allem irgendwie so ein Signal an die Bevölkerung. Wir haben verstanden, ihr fandet das ungerecht, ihr hattet da ein komisches Gefühl und das Problem gehen wir jetzt an. Was ich sehr witzig finde innerhalb der Union ist, dass da momentan ein Sozialdemokrat ständig zitiert wird, ganz gehypt wird und die Unionsleute mir erzählen, ja, die SPD, was das angeht, da müssten sie mal und dann kommt eben mal dieses Fördern und Fordern. Mhm. Und das war bekanntlich Gerhard Schröder, der nun in der SPD aus anderen Gründen nicht mehr besonders wohl gelitten ist. Aber das finde ich witzig, dass die sich halt jetzt immer auf diesen alten Sozen konzentrieren und sagen, ja, der hat das eigentlich gut erkannt. Und die SPD, und ich finde, da hat die Union echt einen Punkt, hat seit 12 Jahren das Ministerium für Arbeit und Soziales. Das war vorher Hubertus Heil, ist jetzt Bärbel Baas. Seit 12 Jahren sind die da an der Macht. Und wenn Moritz jetzt sagt, dass die SPD das ganz cool findet, was jetzt gerade gemacht wird, dann frage ich mich natürlich, warum haben sie es in den letzten Jahren nicht gemacht?
Na, sie haben ja die Erkenntnis jetzt. Also es ist
es braucht manchmal ein bisschen.
Manchmal braucht es bei der SPD ein bisschen. Also die haben das aus Überzeugung gemacht, das Bürgergeld. Das war eine Überzeugungssache. Sie wollten dieses Hartz-IV-Trauma überwinden. Und haben aber die Rechnung ohne die Wählerinnen und Wähler gemacht. Und haben auch gar nicht gemerkt, dass vielleicht auch der Zeitgeist völlig über sie hinweggegangen ist. Vielleicht hatten wir vor 20 Jahren einfach einen anderen Zeitgeist. Da bekamen wir, das war ja eine andere Republik. Und dann diese Änderung irgendwie 15 Jahre später, die dann, oder noch später, die dann in der Bevölkerung gar nicht mehr so gutiert wurde. Und das haben sie gemerkt. Sie haben ein katastrophales Wahlergebnis gehabt. Und ja, es ist vielleicht eine erstaunliche Erkenntnis, aber es gibt in der SPD Menschen, die lernfähig sind und die sich auch angucken.
Bei 14% muss man auch lernfähig sein.
Es passiert ja jetzt offenbar.
Gut.
Wobei man aber, den Punkt würde ich gerne nochmal machen, 100.000 Menschen in Arbeit bringen. Also, und quasi das jetzt zu glauben, wenn wir denen jetzt ein bisschen Druck machen, dann werden die alle arbeiten gehen. Ich sehe diese Arbeitsplätze ehrlich gesagt noch gar nicht. Wo sollen diese Menschen arbeiten? Mhm. Also schon diese 1 Milliarde Einsparung, würde ich sagen, ist sehr ambitioniert zu erreichen. Und ich würde auch sagen, das Ziel der SPD ist gar nicht so sehr da irgendwas einzusparen. Natürlich freut sich der Finanzminister Glas-Klingbeil immer, wenn sein Haushalt entlastet wird. Aber sie wollen eigentlich eher diese Gerechtigkeitslücke schließen. Und da denken sie eben an diese Menschen in den Schrottimmobilien in Duisburg, die vielleicht hier gemeldet sind, aber vielleicht gar nicht in Deutschland leben, aber das Bürgergeld eben trotzdem kassieren. Und die sind die Zielgruppe. Diejenigen, die kriegen Briefe und können die gar nicht öffnen, weil sie vielleicht gar nicht da sind. Und die will man, also diese Machenschaften, da spricht Bärbel Baas ja von mafiösen Strukturen, diese Machenschaften wollen sie gerne die Grundlage entziehen.
Es gibt eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarktforschung, dass fast 40% der Bezieher von Bürgergeld gar nicht wissen, dass ihnen Kürzungen drohen können. Also insofern ist jetzt vielleicht auch die allgemeine große aktuelle Debatte über dieses Thema ganz wichtig, dass Leute wissen, nee, das ist kein
Scherz, ist nicht nur so.
Ja, ist nicht nur so und es ist eben nicht dieses sichere Grundeinkommen, was man in Deutschland bekommt, sondern ihr müsst tatsächlich schon auch für den Arbeitsmarkt bereitstehen.
Ja, aber damit schafft man natürlich auch eine Atmosphäre, die Menschen zum Beispiel, die aus Gründen eben in dieser Lage sind. Das sind ja niemand, also es gibt, will ich sagen niemand, aber es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die freiwillig in diese Lage gehen, dass sie Bürgergeld empfangen. Das sind Menschen, die schwerbehindert sind aufgrund von Schicksalsschlägen, die auch gar keine Einladung vom Amt mehr bekommen, weil das Amt weiß, die können gar nicht arbeiten. Die denken jetzt, sie sind mitgemeint und kriegen ein Druckgefühl, kriegen ein schlechtes Gefühl, Die sind aber gar nicht gemeint.
Aber es gibt auch tatsächlich schon auch etliche Leute, die Bürgergeld beziehen, dann auch noch schwarz arbeiten. Das ist auch in der Sozialdemokratie mittlerweile angekommen und dadurch besser fahren als Menschen, die eben ganz regulär zur Arbeit gehen. Und das ist doch genau dieser Punkt, weswegen die SPD jetzt eben endlich verstanden hat, dass man diese Reform brauchte. Also das ist ein gesellschaftlicher Konflikt, der jetzt hoffentlich zu einer Lösung kommt, weil es ansonsten sowohl CDU als auch SPD auch bei den nächsten Wahlen wieder um die Ohren fliegt.
Unbestritten. Es ist ein Symbol, was sie jetzt schaffen und das jetzt mal funktioniert vielleicht.
An dieser Stelle dieses Thema ruhen lassen, weil wir haben ja noch das Verbrenner aus und die Wurst. Ja, sorry. Also, ein anderes Thema im Koalitionsausschuss haben wir auch schon kurz angesprochen, als wir über Söder gesprochen haben, ist das Thema Verbrenner aus, beziehungsweise das Aus vom Verbrenner aus. Erklärt mal einmal ganz kurz, um was ging es da?
Also es gibt eine EU-Regelung, die besagt, ab 2035 dürfen in der Europäischen Union keine Autos mehr neu zugelassen werden, die CO2 ausstoßen. Und diese Regel besagt eben, dass es nur um neu zugelassene Autos geht. Es geht nicht um den Verbrenner, den ich mir heute kaufe oder den ich heute fahre. Auch in 10, in 15, in 20 Jahren werde ich einen Verbrenner fahren können. Ob das noch wirtschaftlich ist, ist eine andere Frage, weil die CO2-Bepreisung das Benzin sehr viel teurer machen wird. Aber es ist nicht verboten, nach 2035 Verbrenner zu fahren. Es dürfen nur keine neuen mehr zugelassen werden. Mhm. Und darum gibt es aber eine Diskussion, weil es eben einen psychologischen Effekt offenbar aus dieser Regelung gibt, dass Menschen verunsichert sind und gar keine Autos mehr kaufen.
Das Ding ist ja, es gab ja jetzt nicht nur den Koalitionsausschuss, sondern es gab ja nebenbei auch noch diesen Autogipfel, weil die Regierung ganz genau weiß, Autoindustrie ist wahnsinnig wichtig für Deutschland. Und nach dem Gipfel hat Friedrich Merz das hier gesagt.
Wir brauchen hier eine Öffnung, wir brauchen hier eine entsprechende Flexibilität. Und das bedeutet im Klartext, dass ich die Automobilindustrie und die Zulieferer in Deutschland ermutigen möchte, in allen denkbaren Antriebstechnologien weiter zu forschen und zu entwickeln.
Darf ich das mal jetzt übersetzen? Ich würde das jetzt übersetzen wie, also es hört sich jetzt nicht wirklich nach Verbrenner aus an. Was meint er?
Es geht der Union um diese Technologieoffenheit. Also Moritz hat ja gerade eben erklärt, man darf nach 2035, diese Grenze hat man sich einfach ausgesucht, quasi willkürlich, darf man natürlich noch sein altes Auto fahren. Man darf nur nicht Neues zulassen. Das ist ganz wichtig. Die Union sagt jetzt zum Beispiel, das ist doch dann aber auch wichtig, dass man zum Beispiel für das alte Auto, was man da jetzt noch fährt, dass man dann einen Kraftstoff hat, den man da einfüllen kann, der eben nicht so viel oder
synthetisch wird er immer gesagt.
Genau,
ne?
Ja, nicht so viel CO2 ausstößt und mit dem man aber trotzdem dieses Auto noch weiter nutzen kann. Das ist diese Technologieoffenheit, die die Union jetzt gerade betont. Außerdem sagt sie, dass wir eben nicht nur für den deutschen Markt produzieren, sondern weltweit. Also das ist für die deutsche Wirtschaft natürlich total wichtig. Wir sind eine Exportnation und im Ausland würden halt auch Verbrenner immer noch nachgefragt werden, glaubt man, nach 2035. Insofern, es könnte sein, dass das nicht mehr wirtschaftlich ist, in 10 Jahren, ehrlicherweise kein Mensch weiß, wie die Situation in 10 Jahren ist. Es könnte sein, dass es nicht mehr wirtschaftlich ist, aber man will sich das offen lassen, dass
aber
man
auch
es
hinsichtlich
noch weiter erlaubt.
Wasserstoff, Autos und so weiter.
Richtig,
das hat er
das
ja
ist
damit
die Technologie
alles untergebracht. Okay. Und was sagt die SPD dazu?
Also die SPD ist da in einem Dilemma, weil sie natürlich ganz viele Wählerschichten in der Industrie hat. Und Industrie bedeutet in Deutschland in großen Mengen Stahlindustrie und Automobilindustrie. Und das sind zwei Dinge, die zusammenhängen. Und sagt deshalb, naja, so ganz hart diese Grenze, vielleicht müssen wir doch nochmal drüber nachdenken. Und bietet deshalb, bietet an oder hat sich intern dazu durchgerungen zu sagen, naja, wir können ja vielleicht darüber nachdenken, ob wir Hybridautos auch ab 2035 noch zulassen und sogenannte Range Extender. Das sind kleine Benzinmotoren, die aber nicht den Antriebsstrang antreiben eines Autos. Also es fährt dann nicht mehr mit Benzin, sondern ich kann damit quasi wie mit einem Generator meine Batterie nachladen. Mhm. Also ich bleibe nicht irgendwo stehen, weil die Batterie leer ist, sondern ich habe dann noch einen kleinen Benzintank und einen kleinen Benzinmotor und der lädt lädt mir in einer halben Stunde wieder so viel rein, dass ich dann noch zur nächsten Ladestation komme. Das können Sie sich vorstellen. Das würde aber bedeuten, dass diese Regelung tatsächlich nicht mehr in Kraft sein könnte, weil die Regelung besagt jetzt kein CO2-Ausstoß. Hybridmotoren und Range Extender würden CO2 ausstoßen. Dann gibt es die Idee, naja, das kann man ja vielleicht ausgleichen, indem man die Autos mit sogenannten grünen Stahl produziert. Also man nimmt nicht mehr den Stahl, der auch unter hohen CO2-Ausstoß produziert wird, sondern man nimmt eben den neuen Stahl, den zum Beispiel in NRW gibt es Werke, die darauf umstellen. Im Saarland gibt es ein Werk, das darauf umstellt. Man nimmt diesen Stahl und hat damit beim Stahl eine CO2-Neutralität und gleicht damit quasi den etwas größeren Ausstoß beim Motor aus. Das Problem ist, die Autoindustrie ist da nicht gerade so erpicht drauf, diesen grünen Stahl zu nehmen, weil der natürlich teurer ist als der normale Stahl. Da ist man in einem politischen Dilemma. Man möchte diesen grünen Stahl haben, aber man hat eigentlich keine Absatzmärkte dafür. Deswegen wird auch überlegt, ob man der Bahn in Deutschland vorschreibt, dass sie zum Beispiel bestimmte Quoten ihrer Gleise mit diesem grünen Stahl machen muss. Also die Politik überlegt, wie man diesen grünen Stahl in den Markt bekommt, und die Politik überlegt, wie man beim Verbrenner es so gestaltet, dass die deutsche Industrie, die deutsche Automobilindustrie eben weitermachen kann und weiter auch gute Verkäufe haben kann. Und das ist eben das Angebot der SPD über Range Extender, Hybrid und dafür aber Ausgleich beim grünen Stahl. Da ist man sich aber nicht einig, weil ich habe das Gefühl, vor allem Markus Söder gerne möchte, dass diese 35er-Grenze komplett fällt. Einfach um technologieoffen das dem Markt zu überlassen.
Ja, genau. Der Markt fordert natürlich, lasst uns doch einfach mal machen. Also außerdem eben bis 35 sind es auch noch 10 Jahre. Wer weiß, wo wir da eben technologisch sind. Und ich glaube, es ist auch da wieder so ein bisschen so eine ideologische Frage. Ne? Mhm. Also die Sozialdemokratie hat eben in der Ampel mit den Grünen zusammen, das darf man ja nicht vergessen, beschlossen, wir beenden das jetzt, wir kappen das. Es ist übrigens auch EU-Recht. Ne? Also das muss man auch immer wieder sagen. Was wir jetzt hier gerade entscheiden, das muss auch erst nochmal in Brüssel durch. Solange hier wir in Berlin sagen, wir machen das jetzt anders, hat das noch keine Auswirkungen, weil das letzte Wort hat in dem Fall die EU.
Und es ist längst nicht klar, ob es auf EU-Ebene eine Mehrheit zur Änderung geben würde, weil wir natürlich als Deutschland eines der wenigen Länder sind, die noch eine Automobilindustrie haben. Und das ist ein sehr deutsches Interesse, quasi im Sinne unserer Automobilindustrie zu handeln. Die anderen haben da andere Interessen. Die anderen werten vielleicht an dieser Stelle den Klimaschutz höher.
Also ich glaube, es ist aber zum Beispiel wirklich ein Problem für die Wirtschaft. Die braucht Planungssicherheit. Die hat jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir nur noch Elektro machen. Da sind wir so mittelgut im internationalen Vergleich. Und jetzt heißt es wieder, ja, nee, ihr könnt jetzt doch weiter und so. Und es kommt mir so ein bisschen vor wie in den 90er und 2000er Jahren, als dieses Schulsystem ständig hin und her. Wisst ihr noch, jede Regierung hat ein neues Schulsystem, so und so viele Jahre zum Abitur und jetzt doch wieder weniger, jetzt doch wieder mehr. Es hat alle genervt und so kommt mir das jetzt auch vor. Also ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg, diese Offenheit, weil keiner weiß, was in 10 Jahren ist. Und gleichzeitig denke ich auch, jetzt lasst es aber bitte dabei, weil meine größte Angst wäre, es gibt wieder eine neue Regierung und dann machen wir wieder, nee, doch, jetzt aber 2035 und ein halb darf wirklich keiner mehr fahren.
Also ich bringe halt Verunsicherung in den Markt, weil die Verbraucher wissen ja gar nicht, was sie kaufen sollen. Soll ich jetzt ein Elektroauto kaufen? Lohnt sich das? Oder ist das eine Technologie, die vielleicht in 2 Jahren schon dann gar nicht mehr produziert wird, weil wir nur noch Hybridauto fahren oder ob wir oder der Verbrenner bleibt doch erhalten und die CO2-Preisung wird vielleicht auch abgeschafft. Also ich bringe so eine Unsicherheit in den Markt und das kann der Industrie nicht gefallen. Und dann dazu kommt diese ganzen Zulieferer, also Bosch zum Beispiel, die jetzt gerade auch Leute entlassen. Die entlassen die Leute ja gerade nicht, weil der Verbrenner das Problem ist oder weil sie gerne Verbrenner noch weiter produzieren wollen, sondern denen hat man halt vor ein paar Jahren gesagt, die Elektromobilität kommt, stellt euch drauf ein und diese Elektromobilität fährt aber nicht hoch. Also wir haben nicht genug Elektromobilität und deswegen haben Firmen wie Bosch Probleme und können ihre neuen Produkte, die sie eben in diese Schiene gesetzt haben, nicht mehr verkaufen.
Das Ding ist ja, wäre das einzige Problem in dieser Woche gewesen. Wir haben tatsächlich noch ein Problem. Wir waren jetzt schon beim EU-Parlament. In Straßburg ging es am Mittwoch wortwörtlich tatsächlich um die Wurst. Das EU-Parlament hat dafür gestimmt, dass Fleischersatzprodukte wie Veggie-Schnitzel oder Tofu-Würstchen künftig nicht mehr so heißen dürfen, weil sie nicht aus Fleisch hergestellt werden. Fleischähnliche Namen seien irreführend, so die Befürworter des Verbotes. Und Kanzler Merz hat dazu bei Karin Mioska gesagt:
Eine Wurst ist eine Wurst. Es geht um Herkunftsbezeichnungen, und zwar Herkunftsbezeichnungen, auf die die Verbraucher vertrauen können. Und eine Wurst ist nicht vegan.
Gut, also haben wir verstanden, Herr Merz. Kerstin, das hört sich jetzt danach an, als würde sich der Kanzler über so ein Verbot freuen. Wie sieht es die CDU oder die Union?
Ja, ich glaube, da gibt es schon auch sehr unterschiedliche Meinungen in der Union dazu. Also Söder ist da ja ganz weit vorne, ne, mit seinem Wurstessen. man hat ja das Gefühl, man verätzt sich in Bayern die Zunge, wenn man etwas Veganes oder Vegetarisches isst. Das wird schon gerade sehr kultiviert, weil es einfach auch in bestimmten Wählerschichten sehr gut ankommt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in der Union Leute, die sagen, ja, sorry, also nur weil da Scheuermilch draufsteht, trinke ich die auch nicht,
ja,
weil ich
denke, Gummibärchen, das ist Milch. Also ist ja auch nichts mit Gummi und sind auch keine Beeren dabei.
Oder mein absolutes Lieblingsbeispiel ist die Kinderschokolade.
Ja.
Punkt.
So, also das heißt, die Union ist aber eher dafür, weil sie ja vielleicht eher so am konservativen Rand auch noch ein paar Leute mitziehen kann und sagen kann, so, jetzt wird endlich mal gesagt, eine Wurst ist eine Wurst.
Genau. Also ich würde schon sagen, dass die Mehrheit oder zumindest relativ viele in der Union das eigentlich richtig finden, dass man eben genau wissen muss, wenn da Wurst draufsteht, dann bekomme ich Fleisch. Und ich würde ja tatsächlich sagen, dass Unionswähler klug genug sind,
hätte ich auch
das
gedacht,
mitzubekommen und dann zu entscheiden, wähle ich eben dieses vegetarische oder vegane Produkt oder kaufe ich eben die Wurst, die ich auch schon 1968 gekauft habe.
Wie sieht es denn bei der SPD aus? Also ich würde ja jetzt grundsätzlich sagen, haben wir nicht andere Sorgen, aber gut. Wie sieht es in der SPD aus?
Die SPD würde dir recht geben.
Danke.
Die halten das für einen unnötigen Kulturkampf. Die sagen, wenn auf meinem Einkaufszettel Schweineschnitzel steht, dann kaufe ich keine Tofu-Wurst. Und die glauben, das muss man nicht regeln. Es ist ja auch interessant, die sagen, die Union trägt geradezu mantraartig vor, dass der Bürokratieabbau ganz wichtig sei.
Stimmt.
Und an dieser Stelle wollen sie dann neue Bürokratie schaffen. Und es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich gehe einkaufen in den Supermarkt und ich sehe, dass da Regale sind, wo es eben diese Produkte gibt. Ich sehe aber auch, dass es da keine anderen Produkte gibt, die ich verwechseln kann. Die sehen auch anders aus. Ich glaube persönlich, dass das, ich glaube, dass man das nicht verwechseln kann. Aber vielleicht mag es Menschen geben, die das trotzdem verwechseln. Es hat ja aber trotzdem einen ernsten Hintergrund, weil das EU-Parlament eben dafür gestimmt hat, dass das verboten wird. Und jetzt müssen die EU-Länder quasi das auch noch bestätigen oder eben nicht.
Also das heißt, es ist noch nicht entschieden. Wie geht es da jetzt weiter?
Es muss jetzt von den quasi Regierungschefs nochmal entschieden werden, beziehungsweise von den Verbraucherschutzministern oder wer auch immer da gerade zuständig ist. Und das bedeutet, die deutsche Regierung muss eine Position finden dazu.
Und das heißt aber auch wieder, dass da eventuell dann irgendwie eine gewisse Lobby, also Landwirtschaftslobby wahrscheinlich, vielleicht dahinter ist, die sich eher freut, dass das jetzt kommt, kann man
die Lebensmittelunternehmen aber zum Beispiel nicht. Die finden es
genau,
doof.
Also
insofern, da sind zwei sehr große, sehr mächtige Lobbys, die sich bei diesem Thema beschäftigen. Und also ich finde wirklich, ich glaube schon auch, dass die allermeisten Menschen denken, boah, haben wir nicht andere Probleme. Wir haben jetzt so lange über wirklich große andere Probleme geredet. Da ist die Veggie-Wurst, finde ich, echt eigentlich nur eine Petitesse.
Also dann gucken wir mal, ob wir uns demnächst noch auf dem Veggie-Schnitzel treffen können. Kerstin Palzer, Moritz Rüttle, vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Das war sehr spannend und ja, danke, dass ihr so offen heute darüber erzählt habt.
Sehr gerne.
Ich mag übrigens keine Veggie-Schnitzel.
Magst du nicht? Nein, ja gut, dann essen wir eine ordentliche Krakauer.
Currywurst wäre für Moritz die Wahl.
Aber ich bin dafür Technologieoffenheit.
Ja, natürlich. Und wir haben an dieser Stelle natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast DNA des Ostens geht es um Deutschland, um Ost und West und um die Herausforderungen des Zusammenwachsens. Denn auch 35 Jahre nach der Wiedervereinigung fühlen sich viele Menschen im Osten nicht gesehen und als Bürger zweiter Klasse. Im Westen schauen dagegen viele mit Unverständnis Richtung Osten, gerade bei Wahlen. Warum ist das Zusammenwachsen so schwierig und wie könnte es besser gehen? Darum geht es bei DNA des Ostens mit Anna Thalbach. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein und den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn euch Berlin Code gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Erzählt es gerne rum, dass es uns gibt. Schreibt was in die Kommentare und stellt uns Fragen per Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Ich sage auch danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Thank you.